Haben, dass wir allein gar nicht weiterkommen und dass wir immer wieder in Sackgassen geraten, wo wir an dir vorbeileben. Und darum hab Dank für diese Tage jetzt der Stille hier in Waldorf. Hilf, dass wir wirklich abschalten können. Du weißt, was uns alles aufgelegt ist, was uns auch bedrückt, auch was wir mitgebracht haben. Und nun willst du in deinem Wort uns Trost zusprechen heute Abend. Lass uns ganz offen für dich sein. Lass uns jetzt hören, wie ein Jünger hört. Gelobt sei dein Name in Ewigkeit. Gib auch unserem Bruder Wetzel jetzt Vollmacht zum Zeugnis für dich. Amen.
Wir wollen ja in diesen Bibeltagen den Bibelkurs halten über die Abschiedsreden Jesu. Heute als erste Stunde Johannes 14, 1 bis 3. Und er sprach zu seinen Jüngern: Euer Herz erschrecke nicht. Glaubet an Gott und glaubet an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn's nicht so wäre, so wollte ich zu euch sagen, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, so will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass ihr seid, wo ich bin. Ich habe diese Stunde überschrieben, ein Wort des Trostes. Am letzten Abend des Erdenlebens Jesu ist er mit seinen Jüngern zusammen. Nur seine Jünger waren bei ihm. Und da macht er ihnen eine schmerzliche Eröffnung. Er sagt ihnen Abschiedsworte. Gleichsam unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Jesus hat mit der Öffentlichkeit abgeschlossen. Und jetzt ist er nur im Kreis der Seiner, im Kreis seiner Jünger. Letzte Worte sind besonders wertvolle Worte. Wenn bei uns jemand stirbt, dann ist uns das so ein wichtiges Vermächtnis, was er oder sie zuletzt gesagt hat. Letzte Worte. Abschiedsworte. Worte Jesu sind deshalb in diesem Bibelkurs so besonders wertvoll, weil es letzte Worte Jesu sind. Es war eine verwirrende Situation. Einer der Jünger hat ihn bereits verraten. Der andere wird ihn morgen verleugnen. Und der Herr sieht, wie ein Erschrecken über die Gesichter der Jünger geht. Der Meister will jetzt von ihnen gehen und sie allein lassen. Wie schwer und schmerzlich ist das für sie. Was soll dann aus ihnen werden? Wenn der Herr von ihnen geht, alle Wundertaten vorbei, alle Predigten vorbei, die Sonne ihres Lebens sollte mitten am Mittag untergehen. So schien es den Jüngern. Der Herr sieht ihr Banges erschrecken. Und darum spricht er zu ihnen ein Wort des Trostes in seiner freundlichen, liebevollen Art. Ruft er ihnen zu: Euer Herz erschrecke nicht. Dann gibt er ihnen einen dreifachen Trostgrund. Unser Trost muss ja irgendwie einen Grund haben. Nicht nur Worte, sondern einen Trostgrund. Dreifach ist dieser Trostgrund, warum der Jünger Jesu nicht erschrecken bleibt, braucht. Erstens: Euer Herz erschrecke nicht, Gott ist ja da. Zweitens: Euer Herz erschrecke nicht, eine Heimat wartet ja. Der dritte Grund, Trostgrund: Euer Herz erschrecke nicht, ich komme ja wieder. So können wir also das am besten behalten. Der erste Trostgrund: Euer Herz erschrecke nicht, Gott ist ja da. Dasselbe Trostwort, das er seinen Jüngern zugerufen hat, gilt auch uns heute. Dir und mir. Ist etwas Wunderbares. Um die Worte Jesu, wie auch um das ganze Wort Gottes, ist mir so ein Reichtum aufgegangen. Die Worte Jesu. Wir haben ein volles Recht auf diese Abschiedsreden Jesu. Auch wir ein volles Recht. Gott ist da. Das steht in unserem ersten Vers. Und er sprach zu seinen Jüngern: Euer Herz erschrecke nicht. Glaubet an Gott und glaubet an mich. Gott ist ja da. Habt Glauben an Gott. Habt Glauben an mich. Pfarrer Naujok hat vom Weißen Kreuz erzählt: In einer deutschen Stadt beobachtete ich einen Zug Blinder, die eine Straße überquerten und sich durch drängende Menschenmassen den Weg bahnten. Er sagt, ich sah die erloschenen Augen und hatte Angst um diese blinden Menschen, wie sie sich Schritt für Schritt vorwärts tasteten. aber die Gesichter waren nicht ängstlich oder entsetzt, sondern ganz ruhig und geborgen. Sie sahen keinen Schritt, nicht den nächsten Schritt, und doch zogen sie gelassen ihren Weg, Schritt für Schritt. Sie wussten, an der Spitze des Zuges, da geht einer, der sehen kann. Der weiß den Weg. Auf seinem Arm ruht die Hand des ersten Blinden und auf der Schulter des ersten Blinden hatte der zweite seine Hand. So gingen sie. Da vorne ist einer, der sieht, da ist einer, der den Weg weiß. Das machte die Blinden so getrost. So ist der ganze Zug der Blinden verbunden mit dem einen, der den Weg sieht und den nächsten Schritt weiß. Liebe Geschwister, das schafft Geborgenheit. Geborgenheit inmitten der Gefahr. Gott ist ja da. Christen sind also Menschen, die in unserer dunklen Zeit nicht allein ihren Weg gehen. Habt Glauben an Gott. Das heißt doch, lege du jetzt deine Hand in die Hand deines Vaters, deines Gottes, deines Heilandes. Geh an seiner Hand. Das heißt, man glauben. Die Hand erfassen. Die Hand des Vaters ergreifen. Er weiß den Weg für dich. Das ist genug. Es gibt viele Tage im Jahr, oft auch lange Zeit, wo man die Sonne nicht zu sehen bekommt, wo unser Himmel so verhangen ist mit dunklen Wolken. Trotzdem ist die Sonne da, auch wenn wir sie nicht sehen. Wissen wir das? Die Sonne ist da. Auch wenn wir sie vor lauter Wolken nicht sehen. Sie geht jeden Tag ihren gewohnten Gang, ob wir sie sehen oder nicht. Gott ist da. Das ist Glauben. So ist es in dunkler, schwerer Zeit mit Gott. Wenn dich Dunkelheiten umgeben, Gott ist da. Deshalb ruft der Herr seinen Jüngern zu, habt Glauben an Gott. Der Hebräerbrief gibt eine feine Antwort. Hebräer Kapitel 11, wir wollen es einmal aufschlagen. Hebräer Kapitel 11, so. Und dann Vers 6.
Aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er sei und denen, die ihn suchen, als Vergelter sein werden.
So, also hat es der Glaube mit unsichtbaren Dingen zu tun. Mit zukünftigen Dingen. Der Glaube rechnet mit Dingen, die in der Zukunft liegen. Jesus sagt, wenn ich auch Abschied von euch nehme, erschrecket nicht, Gott ist da. Auch wenn ihr ihn nicht seht, der Glaube ist ein Nichtzweifeln an dem, das man nicht sieht. Das muss uns Menschen einmal klar sein. Ich bin da. Matthäus 28, Vers 20. Das ist ein Wort, das ich unterstrichen habe. Wunderbar. Alle Tage bis an der Weltende. Sollte uns das nicht tief erfüllen? Glaubet an mich. Ist das nicht kostbar? Ich bin bei euch alle Tage, auch heute und auch morgen und auch übermorgen. Hinter allem, was in der Welt und in unserem eigenen Leben geschieht, steht der Herr, unser Gott. Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Glaube. Jesus hat seinen Jüngern das nicht nur gesagt, sondern Jesus hat es vorgelebt. An ihm kann man sehen, was das heißt. An Gott glauben heißt von ihm abhängig sein, wie er von seinem Vater abhängig war. Dass er kein Wort, kein Werk tat ohne den Vater. Das lesen wir im 10. Vers unseres Textes. Da steht das. Johannes 14, Vers 10. Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Jetzt kommt's. Die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht von mir selbst. Der Vater aber, der in mir wohnt, der tut die Werke. Ist das nicht wunderbar? Er tat nichts ohne den Vater. Auch in Johannes 17, im hohepriesterlichen Gebet, Johannes Kapitel 17, da heißt es auch im 14. Vers:
Ich habe ihnen gegeben dein Wort, und die Welt hasste sie, denn sie sind nicht von der Welt, wie denn auch ich nicht von der Welt bin.
So, ich bitte nicht, dass du sie von der Welt nehmest, sondern dass du sie bewahrest vor dem Übel. Ist wunderbar, dieser 14. Vers, ich habe ihnen gegeben dein Wort. Die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. So abhängig war Jesus von seinem Vater. Aus dieser Verbindung mit dem Vater kam dann auch sein Tun, seine Wunder. Man legte einen Gichtbrüchigen zu seinen Füßen, ein Besessener schrie ihn an, Aussätzige baten um Hilfe, der Sturm umtobte ihn, er schaut zum Vater auf. Er sättigt Tausende mit 5 Broten. So sehen wir an ihm das Bild des Menschen, der in allen Lagen mit Gott rechnet. Hab Glauben an mich, hab Glauben an Gott. Für uns gilt es zu lernen, in allen Lagen mit Gott rechnen. Ein Wort aus dem Hebräerbrief ist mir für mein Leben von ganz großer Bedeutung. Hebräer 12, Vers 2. Lasset uns aufsehen auf Jesus, oder besser gesagt, wegsehen auf Jesus. Wisst ihr, was uns so mutlos macht und so verzagt? Jeder Blick, der nicht ein Blick auf Jesus ist, der zieht hinab. Der macht uns mutlos und verzagt. Aus dem Russlandfeldzug, da schrieb ein Pfullinger Pfarrer nach Hause: Wir sind nur noch ein paar wenige. Mein Arzt ist zusammengebrochen. Er weint nur noch. Der Herr lasse mir das feste Herz. Wenn ich falle, darfst du meinem Sohn sagen, dass Gott in den Schlachten einhergeht wie ein Riese, so groß, wie ein Vater so gut, wie ein Engel so hell. Er nimmt euch keinen Vater, ohne euch sich selbst zum Vater zu geben. Jesus ist nie ans Zeitliche gebunden. Lasst es uns lernen, liebe Geschwister, mit dem Blick auf den Herrn unseren Weg zu gehen. Er ist so groß wie ein Riese. Er ist so gut wie ein Vater. Er ist so hell wie ein Engel. Euer Herz erschrecke nicht. Gott ist ja da. Zweitens, euer Herz erschrecke nicht, eine Heimat wartet. Lesen wir weiter. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn's nicht so wäre, würde ich dann zu euch gesagt haben, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Wir erfahren etwas von der Aufrichtigkeit Jesu. Niemand konnte behaupten, Jesus habe trügerische Versprechungen gemacht. Oh nein. Jesus sagt uns ganz offen, dass sie auf Annehmlichkeiten verzichten müssten, wenn sie ihm folgen. Da hat Jesus keinerlei Versprechungen gemacht. Die Jünger mussten das Kreuz auf sich nehmen und ihm folgen. Das ist die biblische Linie. Nicht, dass es uns ein paar Jährlein gut geht auf dieser Welt. Nein. Das steht nicht in der Bibel. Sondern Unannehmlichkeiten auf sich nehmen. Aber ebenso sprach er auch von der Herrlichkeit. Auch der Petrus schreibt von dieser Herrlichkeit in seinem ersten Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 4. Gelobt sei Gott, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung, zu einem unvergänglichen, unbefleckten, unverwelklichen Erbe. Das ist die Hoffnung und unser Ziel. Euer Herz erschrecke nicht. Eine Heimat wartet auf euch. Ein unverweltliches Erbe. Petrus weist hin auf diese lebendige Hoffnung. Euer Herz erschrecke nicht. Es wartet die Heimat. Pastor Modersohn erzählt, ich stand in Riga auf dem deutschen Friedhof vor einem roten Sandstein, der aufgerichtet wurde. Auf diesem standen Namen von 40 Pastoren, die ermordet worden sind. In der schrecklichen Zeit damals, an einer Stelle standen Namen von 8 Pastoren zusammen, die an einem Tag zusammen hinausgeführt wurden, um erschossen zu werden. Als sie zum Tode geführt wurden, stimmten sie das Lied an, lass mich gehen, dass ich Jesum möge sehen. Meine Seele ist voll Verlangen, ihn auf ewig zu umfangen und vor seinem Thron zu stehen. Und als sie bis an den Vers gekommen waren, Paradies, Paradies, wie ist deine Frucht so süß, unter deinen Lebensbäumen wird uns sein, als ob wir träumen. Bring uns, Herr, ins Paradies. Da krachten die Salven und die Männer fielen in die offenen Gräber, die vorher für sie gegraben wurden. Wie konnten diese Todeskandidaten, diese Männer im besten Alter, wie konnten sie singen im Angesicht des Todes? Sie wussten, eine Heimat wartet auf uns. Sie wussten, wenn es in den Tod geht, dann geht es jetzt zum Leben. Eine Heimat wartet auf uns. Oh, das macht getrost. Das macht uns froh. Das nimmt alles Erschrecken aus unserem Herzen. In unserem Text erfahren wir von dem Auftrag Jesu. Er sagt, ich gehe hin, um euch die Stätte zu bereiten. Die Stätte des ewigen Lebens. Die Stätte der ewigen Herrlichkeit. Ein wichtiger Gedanke sagt im Neuen Testament, dass Jesus vor uns hergeht und dass wir ihm folgen sollen. Er erschließt uns den Weg zur Herrlichkeit. Er will uns sicher in den Hafen lotsen, in die ewige Herrlichkeit. Wo man ihm nicht folgt, da ist Hoffnungslosigkeit. Da ist ein Wirrwarr. Da ist in uns ein Durcheinander an Vorstellungen vom ewigen Leben, an Fragezeichen, die man hinter diese Botschaft macht. Nach dem Tod ist alles aus. Ein anderer sagt, ich bin vom Fortleben überzeugt. Auch das ist zu wenig. Dann gab es zu allen Zeiten Menschen, die die Frage umgetrieben hat, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben erbe? Um zur lebendigen Hoffnung zu kommen, muss man wiedergeboren sein. Eine Christlichkeit genügt nicht. Ich muss das Heil für mich ergreifen. Wiedergeboren. Seinen Jüngern, die ihn ergriffen haben, kann er sagen, erschrecket nicht, eine Heimat wartet auf euch. Christus, der Erbe, wir die Miterben Jesu Christi. Steht in der Bibel. Unser Erbrecht liegt in der Kindschaft. In was besteht denn die Heimat? Erstens alle Herrlichkeit. Offenbarung 21, das müssen wir aufschlagen. Offenbarung 21, alle Herrlichkeit. Das vorletzte Kapitel in der Bibel, Offenbarung 21, Vers 4.
Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen.
So, darin besteht die Heimat. Vers 22 in diesem Kapitel.
Und ich sah keinen Tempel darin, denn der Herr, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel und das Lamm.
Und die Stadt bedarf keiner Sonne noch des Mondes, dass sie ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie, und ihre Leuchte ist das Lamm. In was besteht unsere Heimat? Zweitens, zu Hause beim Vater. Johannes 14. Unser Text. Paulus nennt diesen Zustand 1. Korinther 2, Vers 4 mit den Worten, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, das hat Gott bereitet, denen, die ihn lieben. Ja, aber. Das sagte oftmals der Posaunengeneral Pfarrer Kulo. Wir werden alle ihn kennen und wenigstens den Namen nach. Der Posaunengeneral Kulo, der sagte immer wieder, wenn man von der ewigen Heimat gesprochen hat, ja, aber. Das letzte Examen, wenn das letzte Examen nicht wäre. Er meinte all das, was mit dem Sterben zusammenhing, was dem Tod vorausgeht, das nannte er letztes Examen. An Schmerzen, an Anfechtungen der Seele. Ja, aber das letzte Examen. Eines Abends hielt er seine Abendandacht mit seinen Angehörigen, dieser Pfarrer Kulo. Sie sangen das Lied zusammen, ein Lämmlein geht und trägt die Schuld. Zum Schluss den Vers, mein Lebetage will ich dich aus meinem Sinn nicht lassen. Ich will mich dir, mein höchster Ruhm, hiermit zu deinem Eigentum beständiglich verschreiben. Nach dem Gute Nacht sagen, bricht er an einem Herzschlag zusammen und ist tot. Das letzte Examen wurde ihm erspart. Ja, aber das letzte Examen. Lebendige Hoffnung für uns. Gott kann auch durch des Todes Türen träumend führen und macht uns auf einmal frei. Auch wenn das Sterben schwer ist, Das ändert an der Freude nichts. Eine Heimat wartet. Der dritte Trostgrund. Euer Herz erschrecke nicht, ich will wiederkommen. Und wenn ich hingehe, sagt der Herr, im dritten Vers, und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, so will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass ihr seid, wo ich bin. Liebe Freunde, ich saß vor diesem Vers. Ich habe ihn schon oft gelesen. Aber da sind mir die Tränen gekommen. Ich will euch zu mir nehmen, auf dass ihr seid, wo ich bin. Oft saß ich auch vor dem Gleichnis vom reichen Mann und dem armen Lazarus. Das Sterben des armen Lazarus beschreibt der Herr Jesus mit dem schönen Ausdruck, er war getragen von den Engeln in Abrahams Schoß. Schön, nicht wahr? Ein kostbares Sterben, getragen. Aber nach unserem heutigen Wort wird es noch viel herrlicher sein. Noch herrlicher. Er schreibt nicht nur, Engel werden euch tragen, sondern er sagt, ich will wiederkommen und euch zu mir nehmen. Vor längerer Zeit ist ein Buch erschienen mit dem Titel An der Pforte des Todes. Darin werden Erfahrungen und Beobachtungen, die man an Sterbebetten gemacht hat, niedergeschrieben. Von einem Mann, der tief und fest im Glauben stand, wird berichtet in diesem Buch, seit Wochen war er ans Bett gefesselt. Aber er führte ein inniges Glaubensleben. Eines Tages bat er um frische Wäsche, um frisch gewaschen werden. Heute müsse er Jesus begegnen, sagt dieser sterbende Bruder. Die Tochter gab ihm nach, wusch ihn, gab ihm frische Wäsche an. Und dann bat er noch um ein frisches Taschentuch und so lag er still. Dann sagt er mit geschlossenen Augen zu seiner Tochter, hörst du nichts? Da sagt die Tochter, gar nichts. Sie war erstaunt. Nein, sie hörte nichts. Plötzlich sagt er wieder, siehst du nichts? Sieh doch! Er richtet sich halb auf und winkt in Erregung mit seiner Hand, mit dem Taschentuch. Siehst du nichts? Nein, ich sehe nichts. Eine unbeschreibliche Verzückung lag auf seinem Gesicht. Er winkt der Schar entgegen und sank zurück. Da hat Jesus wahrgemacht, ich will euch wiedersehen. Ich will wiederkommen. Freilich geht es nicht immer so beim Sterben. Es geht oft durch tiefe Anfechtungen, durch Lebensnöte, noch und noch. Ich will wiederkommen. Ein seliges Sterben auch in Lebensnähe. Das Wort hat noch einen tieferen Sinn. Ich will wiederkommen. Das ist ein deutlicher Hinweis auf die Wiederkunft Christi. Gerade dieser Hinweis ist uns heute weithin verloren gegangen. Der Hinweis, dass Jesus wiederkommt. Die anderen verfallen in eine maßlose Berechnung und Termine, die suchen immer auszurechnen. Siehe die Neuapostolischen, der Stammapostel damals, der behauptet hat, er sterbe nicht, Jesus komme vorher. Und dann starb er halt. Sicher ist, wir wissen nicht, wann Jesus wiederkommt. Aber ebenso sicher ist, wir wissen nicht, was geschehen wird. Doch so viel steht fest, die Geschichte geht zu Ende und hat ein Ziel. Diesen Eindruck haben wir alle in unserer Zeit, die wir im Glauben stehen. Es drängt auf das Ende zu. Die Geschichte geht zu Ende und hat ein Ziel. Sie bliebe ohne Wiederkunft unvollendet. Auch die Seinen, seine Gemeinde, bliebe ohne Herrlichkeit, wenn er nicht wiederkäme. Wir dürfen diese Wahrheit nicht weglassen, auch in unserem Bibellesen nicht. Immer wieder darauf achten. Die Jünger Jesu haben in dieser Abschiedsstunde nicht alles beachtet. Weit nicht alles. Aber dann standen sie auf dem Ölberg, als er gen Himmel fuhr. Und dann haben die Engel sie daran erinnert, an das Wort ihres Meisters. Dieser Jesus, der von euch ist aufgefahren, wird wiederkommen, wie ihr ihn gesehen habt, gen Himmel fahren. Da mussten diese himmlischen Boten, die zurückblieben, den Jüngern sagen, so hat euer Meister euch gesagt, wisst ihr das nicht mehr? Und sie kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude in dem Bewusstsein, Jesus kommt wieder. Darin haben sie gelebt, darauf haben sie gewartet. Die Zeichen der Zeit mahnen auch uns. Sie erfüllen sich und die Zeit ist nicht mehr fern, wo der Herr sein Wort einlöst, ich will wiederkommen. Ob wir diesen Tag erleben oder nicht, das ist nicht wichtig. Da schreibt Paulus seinen Thessalonicher im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4, Vers 14 bis 16. Schlagen wir einmal auf, 1. Thessalonicher 4, Vers 14.
Denn so wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, also wird Gott auch, die da entschlafen sind, durch Jesum mit ihm führen. Denn da sagen wir euch als ein Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben auf die Zukunft des Herrn, werden denen nicht zuvorkommen, die da schlafen. Denn er selbst, der Herr, wird mit einem Feldgeschrei und der Stimme des Erzengels und mit der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel. Und die Toten in Christo werden auferstehen zuerst.
So, Paulus sagt also, die Toten in Christo werden zuerst auferstehen, danach die Gläubigen, die noch leben, dem Herrn entgegengerückt werden, wenn der Herr wiederkommt. Wenn er wiederkommt, wird die Gemeinde des Herrn ihre selige Heimfahrt erleben. Das wird ein Jubel sein, wenn er die Seinen heimholen wird, die entschlafen sind und die noch leben. Also, erschrecke doch nicht, eine Heimat wartet auf euch. Jesus kommt wieder, der spricht das letzte Wort. Wir werden auf immer bei ihm sein. Wo ich bin, dort werdet auch ihr sein. Ist das nicht herrlich? Ist das nicht wunderbar? Ihr sollt bei mir sein. Nicht erschrecken, Gott ist da. Nicht erschrecken, eine Heimat wartet. Nicht erschrecken, Jesus kommt wieder. Glaubet an Gott und glaubet an mich bis ans Ende. Wer aber beharret bis ans Ende, der wird selig. Amen. Wir wollen beten. Herr, um Trost ist uns sehr bange. Und zu manchen Zeiten haftet kein Trost in unserem Leben. Wenn wir aber dein Wort ergreifen und aufnehmen, dann weicht alles Erschrecken. Wir sagen dir Lob, Preis und Dank für dieses wunderbare Heilenswort, das du uns an diesem ersten Abend unserer Woche gegeben hast. Diesen dreifachen, wunderbaren Trost. Hab Dank dafür. Präge es uns tief ins Herz, dass uns dieses Wort nicht loslässt. Und dann bekennen wir dir auch in aller Demut, wie oft wir nicht auf dich geblickt haben, sondern auf unsere Umstände und Zustände und oft auf Menschen geblickt. Und oft haben wir auch auf uns selber geblickt. Und Herr, dann sind wir so unglücklich geworden und so getrickt und so durcheinander gekommen. Vergib uns das. Bedecke es mit deinem Blut und richte unser aller Sinn und Blick auf dich. Denn du, Herr, bist da. Amen.
Amen.